Heute im OMR Silicon Valley Update CEO und Gründer von Flux AI und außerdem Autor und Erfinder vom Crazy Frog Ringtone.
Viele sagen, die Kalifornier sind oberflächlich, aber das trifft es nicht ganz. Ne? Also die sind jeder ist halt begeistert, dich zu treffen und von dir zu hören, was deine Geschichte ist und was so deine Träume sind, was du machen willst. Und ihr sagt dir niemals jemand nein. Jeder sagt so, pass auf, sagt dir, was immer du dem erzählst. Die werden dir sagen, pass auf, ich kenne wen, der macht sowas Ähnliches, der kann dir bestimmt helfen, macht dir eine Connection. Also das ist so eine Großzügigkeit hier. Und das spielt keine Rolle, ob das jemand in der Schlange im Supermarkt vor dir ist oder auf einem Barbecue oder so. Da ist so eine Default-Großzügigkeit hier. Und das hat mich dann schon infiziert, weil ich so als Macher, ja, wenn du dir das vorstellst, wenn du vorher aus einer Welt kommst, wo dir jeder Nein sagt. Und hier ist eine Welt, wo jeder Ja sagt. Dann habe ich so angefangen, eins und eins zusammenzubringen im Kopf. Und dann ist ja klar, deswegen haben die hier Silicon Valley, deswegen haben die ja Hollywood.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Was für eine Story, wie facettenreich und beeindruckend. Matthias' Leben ist bisher eine Geschichte, wie man sie unbedingt erzählen muss. Und ich bin echt mega stolz, genau das hier heute machen zu können. Matthias ist in der Nähe von Hannover in einem 5000-Seelendorf aufgewachsen und hat, wie schon angekündigt, neben vielen anderen Electronic- und Techno-Hits unter anderem eben den Crazy Frog erfunden. Wer kennt ihn nicht? Wer hat ihn nicht bei MTV und Viva bis zum Erbrechen gehört? Im Podcast fangen wir genau da an, klären auf, unter anderem, wie durch den Crazy Frog Smartphones zum Beispiel weltweit etabliert wurden, sprechen aber auch über seinen ganz besonderen Weg ins Valley, wie das Musik- und das Art-Festival Burning Man ihn seit über 10 Jahren extrem positiv in seinem Leben beeinflusst, bis hin zu seinen verschiedensten beruflichsten Stationen hier im Valley, unter anderem war er bei Facebook, aber heute ist Matthias CEO und Gründer von Flux AI, einer Firma, die das Hard aus Hardware nehmen will. Sie sind zwar erst zu 8, aber haben echt Großes vor mit einem super spannenden Team. Und all das und noch viel mehr gibt's von einem extrem sympathischen und entspannten Matthias Wagner. Aber genug der Worte, ab geht's direkt in den Podcast. Moin Matthias.
Moin.
Grüß dich. Sag mal, wir kommen ja aus der ähnlichen Ecke, aus Niedersachsen sozusagen. Ich bin zwar in Hamburg geboren, aber trotzdem bin ich aufgewachsen. Und wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, dann fragt man sich wirklich, wie man dazu kommt, aus einem Dorf so Weltmusik erstmal zu produzieren. Also du musst die ganze Geschichte gleich mal, wir rollen das mal einmal auf, aber erzähl erstmal, wie du überhaupt dazu gekommen bist, in diesen Musikbereich reinzukommen.
Ja, gute Frage. Ich frage mich das auch manchmal. Ich glaube, es hat so eine Mischung aus Hartnäckigkeit und Naivität. Dass du ja eigentlich, so als hat ja als Teenager angefangen mit der Musik, nicht wusstest, worauf du dich einlässt. Ne? Und dass du dann eben auch dickköpfig genug warst, den ganzen Neinsagern das einfach zu ignorieren.
Ja.
Ne? Ich bin ja da aufgewachsen. Ja, halt, ne, im Umfeld von halt nicht Unternehmern. Ne, also die Nachbarn waren halt Krankenschwestern oder Steuerberater oder haben halt bei Volkswagen in Hannover gearbeitet oder so. Ja. Ne? Und so Unternehmer, ich versuche mich mal zurückzuerinnern, ob ich da irgendwelche Vorbilder hatte, aber ich kann mich an niemanden erinnern in meinem direkten Umfeld, der ein Unternehmer war. Oder halt selbstständig in irgendeiner Art und Form. Ne? Und von daher habe ich dann aber, glaube ich, auch den ganzen Rat, den ich bekommen habe, den unaufgeforderten, ungefragten Rat bekommen habe im Umfeld, dann auch ignoriert. Mir war mir als 13-Jähriger schon klar, dass die nicht wussten, wovon sie sprechen.
Ja.
Na? Und ich glaube, das war ein ganz fundamentales, wie sagt man im Deutschen? Es war ganz fundamental.
Ja, aber ich meine, hattest du denn schon so ein krasses Musikinteresse, dass du dann angefangen hast? Also ich meine, das ist ja relativ, wann war das? Das war ja Anfang der 2000er wahrscheinlich so rum den Dreh, ne? Dass du irgendwie,
oder noch? Nee, 90er. Ne? Ich bin 1980 geboren, ne? Also war ich so 92, 93. Ne? Da war halt in Deutschland so hier Rave-Musik und Techno-Musik ganz groß. Und da wollte ich ja ganz vorne mit dabei sein. Ne?
Ja.
Und das hat angefangen wie so ein Witz, würde ich mal sagen. Aber dann, wenn du dich einfach mit anfängst, dich zu beschäftigen, dann habe ich rausgehört, bei mir in der Schule, da war einer, der hatte halt auf seinem PC damals so eine Software, hieß Fast Tracker. Das war so ein, ich glaube, Vierspur oder so, ganz primitiv, Sequencing-Programm. Und dann hat er mir eine Kopie gegeben und dann habe ich damit angefangen. Und dann hat sich das so entwickelt. Dann hast du über diese Leidenschaft, hast du dich dann schon halt connected mit den drei Leuten im Umfeld, die das eben auch gemacht hatten. Und da gab es halt dann im Nachbardorf zwei Jungs, die waren wesentlich älter als ich. Die waren also damals in, ja, ich war Teenager, 14 oder so, 15. Und die waren halt so in Mitte 20ern, also 10 Jahre älter ungefähr. Mhm. Und die haben halt, ja, Eurodance oder Dancefloor-Musik produziert, ne, im Keller der Eltern. Genau, und hatten dann auch richtig Equipment und genau, die hatten noch ein paar Veröffentlichungen und so und die kannten sich aus und dann bin ich da so reingerutscht. Ne? Mhm. Und da muss ich auch ganz ehrlich sein, wenn es die nicht gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich auch ganz schwierig gewesen, weil wahrscheinlich die nächste Adresse hätte ich irgendwo dann in Hannover mich mit Connections mir suchen müssen.
Ja, und da hast du dann irgendwie so verschiedene Sachen schon irgendwie released und also war das so eine, sagen wir mal, lineare Anstieg von Erfolg oder war das irgendwie so, du hast lange rumgefrickelt und dann kam plötzlich das eine große Ding und das ging dann nicht ab?
Ja, beides. Zuerst jahrelang rumgefrickelt. Ne? Ganz primitiv, also ich kann mich noch erinnern, ne, wir hatten ja keinen Zugang zu irgendeiner Industrie. Wir hatten ja auch kein Geld. Wir waren ja Kinder. Ne?
Ja.
Also zwischen eine Bassdrum hat mein Nachbar rausgefunden, du, pass auf, ich das Mikrofon nehme und es auf den Tisch schlage. Bassdrum. Ne?
Ja.
Und so haben wir uns dann da beholfen, ne? Und das irgendwie da zusammengefrickelt. Aber wie gesagt, ne, als wir dann mehr und mehr Zugang hatten zu anderen Leuten und Freunden von Freunden Musik gemacht haben, ist das halt immer professioneller geworden. Langsam, aber stetig. Ne? Und dann hatte ich dann mit, also das kann ich jetzt mal hier scheren, ich hatte dann mit 17, mein Vater war total dagegen. Ne? Also dem war es überhaupt nicht gepasst, das ganze Musik. Das war überhaupt nicht für den. Und insofern musste ich das dann irgendwie im Geheimen machen.
Ja.
Ne? Wir haben dann meinem Freund im Keller uns da eingerichtet. Den Eltern war das, genau, hat das nicht geschert. Haben uns dort eingerichtet und da die Nachmittage verbracht nach der Schule. Und dann hatten wir dann mit 17 unsere erste Veröffentlichung.
Und wie ging das damals? So, ne? Ich meine, heute ist das ja irgendwie sowas. Klar, ja. Man geht irgendwie, man lädt das bei YouTube hoch oder Spotify oder so. Und,
ja, ich mein,
damals muss man ja irgendwie noch eine Plattenfirma haben, regelrecht, ne?
Ja, ja, genau. Also wir hatten jemanden, der kannte jemanden, der hatte eine Plattenfirma, der hat so Techno-Compilations veröffentlicht, ne? Einmal im Quartal oder so. Und die brauchten immer so ein bisschen Füllermaterial.
Ja.
Ne? So eine Compilation, die überlegst, die hatten also 12 Tracks drauf und dann haben die halt 6 Highlights und dann brauchen die 6 Tracks Füllmaterial. Und das waren wir.
Okay.
Ne? Aber ja, klar, ne, den musstest du dann auch, das war also bevor Internet, ne, also 97.
Ja.
Da haben wir uns geliehen von jemandem, den wir kannten, einen DAT-Recorder, einen Digital Audio Recorder. Sauteuer, hat wahrscheinlich damals 4.000, 5.000 Mark gekostet, so ein Ding. Also haben wir uns geliehen, um dann unsere Tracks aufzunehmen, damit wir halt ein digitales Tape für den haben.
Ja.
Damit die dann CDs pressen konnten. Sind dafür nicht bezahlt worden. Aber wir hatten unsere erste Veröffentlichung, ne?
Ja. Ja.
Insofern war das dann halt ein, ja, ne?
Und dann ging das so langsam weiter und dann frage ich mich, und das müssen wir jetzt erstmal erklären, du bist ja sozusagen, oder vielleicht musst du es mir mal erklären, du bist ja sozusagen einer der Autoren oder der Autor von diesem krassen, crazy, Ding, was so in jedem Kopf, also ich meine, das hat meine ganze Jugend sozusagen begleitet. Ne? Also da gibt's ja, können wir ja wahrscheinlich jetzt darüber eine Stunde alleine sprechen, aber nur, also wie ist das gekommen, dass du da, also das gab's ja schon vorher, diesen Charakter irgendwie, aber also wie ist diese Geschichte entstanden, dass du da plötzlich einen Milliarden-Welthit geschaffen hast?
Ja, gute Frage. Wir sind halt von dieser Anfangszeit, die ich eben erzählt habe, haben uns dann hochgearbeitet. Wir haben dann halt uns befreundet mit den lokalen DJs und sind dann so in diese ganze Techno-Szene reingerutscht. Wir hatten schon einige Veröffentlichungen, bevor es zu dem Crazy Frog-Ding kam. Und der Crazy Frog auch, das hat sich so, also heutzutage würden wir sagen, das war so ganz iterativ. Ne? Das hat angefangen, ich glaube, Crazy Frog wurde veröffentlicht 2005 und wir haben aber den Song in 2001 schon gemacht.
Mhm.
Na, das hat so 4 Jahre gedauert, so eine Iteration. Das wurde das erste Mal veröffentlicht unter dem Künstlernamen Murphy Brown. Und das war ein Superhit in den Clubcharts. War auch ein bisschen ne, clubbier vom Sound her. Und dann ist die Idee das erste Mal aufgekommen, auch dann mit Yamba, das als Klingelton zu vertreiben.
Ja, aber Moment, bevor wir jetzt da hingehen. Also ja. Ich meine, also das Lied war ja da und dann kam dann Yamba auf euch zu. Also ihr wart ja da immer noch, wie alt wart ihr da? Da wart ihr ja immer noch irgendwie Anfang 20?
20, 21, ja.
Genau, also wie kam das zustande, dass dann so, also...
Ja, zu dem Zeitpunkt, wir hatten also schon einige Erfolge, wie gesagt, in der Techno- und der Clubszene und kannten von daher schon jede Menge Labels. Ne? Okay. Ich war auch als Autor, hatte ich einen Vertrag mit Warner Chappell, das ist halt ein Abend von Warner Brothers. Ja. Und wir waren also dann zu der Zeit schon relativ gut connected. Und unser Label, Ministry of Sound in Deutschland, hatte die Connection zu Yamba. Ja. Und ja, so hat es das gegeben. Also, die haben das erste Mal gemacht. Das war auch das erste Mal, dass sie das probiert haben mit einem Klingelton und so aggressiv auch in die Werbung zu gehen auf Viva und MTV damals. Ja. Ne? Und das hat sich dann, das war so das Warmspielen zu diesem ganzen, von dieser Vertriebsstrategie. Und das hat dann super funktioniert, aber die haben sich halt gedacht: Pass auf, die Jungs aus Wunstorf, die brauchen wir hier nicht. Da können wir ja jede Musik nehmen und das machen. Und das hat dann aber nicht so gut funktioniert, weil es eben nicht so ein Ohrwurm war. Und von da sind die dann wieder zu uns gekommen, ein paar Jahre später. Ich sag, pass auf, können wir nicht nochmal sowas normal machen für uns? Ne? Und das war halt ganz in den Anfangsjahren vom Internet. Ne? Also da musst du dir vorstellen, damals hatten wir halt kein Facebook und kein Twitter und so, aber YouTube kam halt gerade raus.
Ja.
Und da hast du so diese Memes, diese Links, diese YouTube-Links wurden halt via E-Mail rumgeschickt. Ne? Und da gab es eben dieses Video mit diesem Frosch, das einer gemacht hatte in Skandinavien, ich glaube in Schweden. Und jemand anders hatte da halt so diesen Motorsound zugemacht. Und das war halt eins von diesen YouTube-Videos, das halt rumging damals.
Ja.
Und das haben wir dann halt genommen und zusammengepackt mit der Musik.
Ja.
Und da haben wir halt aus zwei Läufern haben wir da halt einen Gewinner gemacht. Und deswegen, was ich auch sagte, einfach, es war schon ziemlich iterativ. Ne? Es wurde ja schon viel probiert. Und wie gesagt, dieser Track wurde halt 3-4 Mal veröffentlicht, bis es halt in dieser finalen Form, den es dann in die Welt getragen hat, rausgekommen ist.
Ja, ja. Ich meine, das Ding ist ja unfassbar erfolgreich. Ich habe mal versucht herauszufinden, aber es ist irgendwie so in den Top 40 der meist aufgerufensten YouTube-Videos aller Zeiten. Ich glaube, das Hauptvideo hat irgendwie 2,5 Milliarden Abrufe. Ne? Also das meistgehörte Lied, habe ich erschreckend festgestellt, ist Baby Shark oder dieses Kinderlied mit 7,5 Milliarden. Aber dann kommst du praktisch da mit dem Ding kurz hinterher. Ne? Hat sich das ja monetär massiv gelohnt damals schon? Also ich meine, allein in den Charts, das ist ja wahrscheinlich auch, ich meine, früher, wenn man dann einen Top-1-Hit hatte, hat man ja noch richtig Geld verdient, ne?
Ja, die kurze Antwort ist nein, weil eben die, also wir haben ja schon ein bisschen Geld verdient, aber nicht relativ zu dem, ich glaube, ich habe es mal irgendwo gegoogelt, ich glaube, vor 10 Jahren war der Total Revenue von dem Song, waren, ich glaube, 700 Millionen Dollar oder so weltweit. Und da haben wir nur einen kleinen Anteil von bekommen. Aber das lag eben doch daran, dass das XLF, dass die Melodie selber ist von einem Harald Faltermeier aus München. Mhm. Der ist der ursprüngliche Autor, der hat das gemacht damals für den Beverly Hills Cop, die Eddie Murphy Filme. Und die in 2005, als das rauskam, waren die meisten Klingeltöne, also Klingeltöne ist halt die Haupteinnahmequelle gewesen für das.
Ja.
Und die waren alle eben MIDI. Das heißt, das war gar kein Audio-File, was die Leute gekauft haben. Das waren wirklich nur die Melodie, die gekauft haben, in den meisten Fällen, gerade international, weil die halt sehr einfache Mobiltelefone hatten, die User damals.
Ja.
Und insofern sind wir da gar nicht dran beteiligt gewesen. Da hat eben Yamba Geld verdient, weil die den Vertrieb gemacht haben, ne? Und auch die Kosten mit der Werbung und so hatten. Und dann eben der Harald Faltermeier.
Okay. Aber dann helfen wir nochmal zu verstehen.
Insofern haben wir immer Geld verdient.
Genau, wo wart ihr in der Kette dann genau?
Überall, wo das eigentliche Audio-File, der eigentliche Song als Audio gespielt wurde,
okay,
da waren wir mit dabei.
Mhm.
Ne? Aber das war dann eben nur ein kleiner Bruchteil. Zumindest in dem Zeitraum. Später hat sich das natürlich alles geändert. Jetzt hast du halt ein iPhone, da spielst du natürlich schon das Audio-File.
Ja.
Ne? Aber damals am Anfang war das eben nicht so. Die Hauptdistribution war eben bei MIDI. Aber natürlich, wenn du die Werbung gesehen hast, MTV, das war unser Song halt.
Ja. Ne? Ja, ja, das ist ja schon Wahnsinn, ne? Weil ja. Da gibt's ja so viele Artikel auch zu dem Thema oder auch, also wie häufig ich da allein drüber gesprochen habe oder wie man in der Phase davon auch genervt war, ehrlicherweise dann, ne? Dass halt das Ding ja wirklich in jedem Werbeblock mehrfach kam und was ich so gelesen habe damals, dass also dieser Song assoziiert damit wird, dass MTV und Viva irgendwie eigentlich kaputt gegangen sind, weil halt nur noch Jamba-Werbung kommt. Ich meine, das war nicht nur der Song, sondern das war halt Jamba, die es halt übertrieben haben. Aber ist das was, wo du manchmal so reflektierst und denkst, so, ach, krass, was wir eigentlich da bewegt haben auch?
Ja, total. Ich meine, das ist halt nur ein Aspekt davon. Ne? Der andere Aspekt ist natürlich auch, dass der Erfolg dieses Klingeltones den Verkauf von Smartphones angetrieben hat.
Ja.
Weil jeder halt ein Telefon haben wollte, das eben nicht nur, wo du einen Custom-Klingelton haben konntest, sondern auch einen Audio-Klingelton.
Ja.
Und dann eben auch ein MP3.
Ja.
Ne? Das ist ja, diese ganze Welle ist dadurch eben entstanden global. Ne?
Ja.
Insofern hat das schon, ja, hat das jede Menge Einfluss gehabt, ne? Nicht nur auf MTV und Viva und so. Ja, ist schon interessant, ne? Aber natürlich ist halt schwer zu sagen, ultimativ, wie viel Attribution zu diesen globalen Changes wir dann hatten oder nicht, ne?
Ja.
Ja.
Aber Wahnsinn, daran einfach gehabt zu haben und immer noch. Das finde ich schon,
ja,
das sehr beeindruckend.
Ja. Ja, ich habe da auch Jahre mit verbracht, mir darüber Gedanken zu machen in der Retrospektive, auch wie wir da reingerutscht sind, ne? Weil ich auch, wenn du so einen Erfolg immer gehabt hast, dann willst du ja wieder so einen Erfolg haben. Oder andere Fragen, die jemand so einen Erfolg haben kann. Und dann versuchst du das halt so zu analysieren aus der, und dann muss ich zugeben, selbst aus der Perspektive der, wo ich in der ersten Reihe da ja saß, ne? Ist das schwierig zu rekonstruieren, was so die Faktoren waren, ne? Aber dann, am Ende, ist ja klar, dass, ja, Timing spielt eine Rolle.
Ja.
Du warst halt so zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Skillset, mit der richtigen Attitude. Und von daher kannst du das nicht so reproduzieren.
Ja.
Was du reproduzieren kannst, du musst halt kontinuierlich neue Sachen an die Wand schmeißen, wie man so schön sagt.
Ja.
Ne? Weil da den Statistisches betrachtet, irgendwas hat da schon hängen.
Ja.
Ne? Und du darfst halt dann nicht aufgeben.
Ja.
Ne? Und du musst einen Weg finden für dich selber, dass das halt sustainable ist.
Ja. Und war dann auch vielleicht dieser Erfolg, den du bei den anderen gesehen hast, Jamba und die Musikproduzenten und so weiter, das für dich ein Grund, dann auch auf diese Unternehmerseite zu gehen? Also dein nächster Schritt war ja dann auch in den Tech-Bereich eigentlich zu gehen. Ne? Also du bist ja nicht im Musikbusiness geblieben da.
Ja, ich sag mal so, ich war nie sauer, dass das gelaufen ist, wie das gelaufen ist. Ne? Ich bin auch nicht so ein Typ gewesen, der da irgendwie sich betrogen gefühlt hat und dann dem hinterhergelaufen ist, diesem Ärger, sag ich mal.
Ja.
Ne? Für mich war es immer so, pass auf, ist halt wie es ist, schauen wir nach vorne, was machen wir jetzt?
Ja.
Ne? Was machen wir jetzt damit, ne? Was wir haben? Insofern war da nie Neid oder so, aber was mir schon natürlich aufgefallen ist und nicht nur, das war wahrscheinlich so der Pinnacle-Effekt, ne? Der Crazy Frog, aber halt schon davor hat sich das aufgebaut, dass ich feststellte, pass auf, als Musikschaffender hier, ich versuche gerade ein deutsches Analogie zu finden hier, aber da ist im Englischen sagt man jetzt immer, you always get the shorter end of the stick.
Mhm.
Na? Da bist du also immer schon der ausgebeutet ist das falsche Wort. Was ist denn das richtige deutsche Wort hierfür? Du sitzt dann am kürzeren Ende.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja.
Du sitzt da am kürzeren Ende. Ne? Systematisch. Ist halt so. Ne? Und daher kam dann der Wandel. Dass ich mir, also ich war dann halt auch dann immer am kürzeren Ende zu sitzen.
Ja, ja.
Und wollte das eben ändern. Und ich glaube, das war so eine der treibenden Kräfte, ins Unternehmertum umzusteigen.
Ja. Und ich nehme
und
der
sich
Musik
zu fokussieren, ja. Und sich darauf zu fokussieren, Dinge zu machen, wo ich einfach Kontrolle hatte.
Ja.
Ne? Über mein Schicksal.
Und hast du dann, also hattest du auch die technischen Skills schon, dass du jetzt immer so auch programmiert hast und einfach sowas gemacht hast? Oder neben der Musik, das ist ja irgendwie auch vielleicht ein bisschen, da gibt es ja viele Parallelen irgendwie. Oder hattest du dann irgendwelche Buddies, du gesagt hast, okay, hier, wir machen das jetzt zusammen, du bist der Techie, ich bin irgendwie der Business Guy?
Ich glaube, ich war immer schon technisch interessiert.
Mhm.
Ne, auch so elektronische Musik. Das ist halt schon ein sehr technischer Prozess. Das ist jetzt nicht, als wenn du eine Rockband gründest. Ne?
Ja.
Das ist halt, elektronische Musik wird auch am Computer programmiert. Ne?
Ja.
Von da war das nicht so weit weg. Und ich sag, im Generellen ist mir halt so, ich habe halt ADHD. Ne? Von daher, wenn ich etwas Interesse finde, dann kann ich mich so hyper fokussieren da drauf.
Ja.
Und dann gibt es auch keine Grenzen.
Ja.
Ne? Dann kann alles gelernt werden. Und speziell jetzt im Internetzeitalter, wo du ja, wenn du dir nur die Zeit nimmst und die Motivation hast, kannst du ja alles lernen im Internet.
Ja.
Ja? Und ja, ich sag mal, das hat dann super geholfen. Ne? Das hat dann immer gut gepasst. Von daher, wenn du so durch meine Karriere guckst, habe ich jede Menge verschiedene Sachen gemacht, ne? Und Skills auch gelernt. Aber es kommt immer darauf zurück, dass es normalerweise halt so somewhere between, also irgendwo zwischen technischem Interesse und diesem artistischem etwas zu schaffen.
Ja.
Ich glaube, das ist mir immer, hat mich immer getrieben, oh, ja. Ne? Was Neues zu kreieren. Ob das jetzt Musik ist oder Software oder Hardware oder ja. Ne?
Ja.
Dieses ganze Spektrum interessiert mich halt. Ja. Und das Skill, das du dann lernen musst, um das, was auch immer du gerade machst, zu machen, ist halt so, ja.
Ja, immer Vollgas dann auf dem jeweiligen ja. Bereich. Wenn man auf dein LinkedIn-Profil guckt, dann sieht man halt, hast Hochzeit.de gegründet. Also ich glaube, das ist auch so eine Internetseite, da war wahrscheinlich jeder, der irgendwie über 25 liiert ist, auch schon mal drauf. und wahrscheinlich auch damals, dann hast du eine andere Firma noch gegründet. Ich weiß gar nicht, muss vielleicht auch mal gleich noch einen Satz zu sagen. Aber was ist aus diesen ganzen Unternehmungen geworden? Also auch mit hier Ministry of Sound, das sind auch die, das ist mir auch so ein Begriff, davon habe ich früher mir die CDs gekauft. Ne? Also das sind ja so Firmen und ja. Unternehmungen, die haben ja Millionen von Umsätze gemacht. Hast du die dann einfach irgendwann alle abgegeben oder hat sich das dann so, also was ist daraus geworden?
Ja, also Ministry of Sound war ich nie mit involviert. Ne? Das war ein Label, mit dem wir gearbeitet haben, mit dem Crazy Frog da speziell, aber auch davor und danach nie wieder mit ihm gearbeitet. Das war der deutsche Ableger. Das große Ministry of Sound ist halt ein UK-Label. Das ist ein ganz weltberühmtes UK-Label. Ja. Wir haben mit dem deutschen Ableger da gearbeitet. Aber mit Hochzeit.de und die anderen Sachen, was daraus geworden ist. Ja, ich meine, das ist halt super gelaufen. Eben genau wie vorher auch. So eine Mischung gewesen auf like, ne, Glück und die richtigen Skills zur richtigen Zeit.
Ja, die Keyword-Domain, du hast du bekommen damals. Ne? Da warst du ja auch früh dabei.
Ja. Wollte ich gerade sagen. Also ich hatte damals halt mit ein paar Freunden, das Hochzeit.de selber war gar nicht meine Idee. Das war einem guten Freund von mir die Idee. Und der kannte jemanden, dem gehörte die Domain. Und der passt auf, ich habe eine Idee und ich kenne ein paar Techies und dann machen wir jetzt was.
Mhm.
Und so ist das halt entstanden. Und so hatten wir eben auch die Domain. Und das war halt, ja, das war noch ganz am Anfang des Internets, ne? Das kann man sich heute gar nicht so vorstellen. Ich weiß auch, ich war auch lange nicht mehr auf der Domain drauf. Ich weiß gar nicht, was sie heutzutage machen.
Ja.
Aber damals, als wir das gemacht haben, wir waren ja halt die Ersten, die da was betrieben haben drauf. Und das war so ein gelbe Seiten für Hochzeit.
Ja.
Also ob du jetzt ein Restaurant brauchtest oder ein Taubenzüchter, der eine Taube haben wolltest für deine Hochzeit oder was auch immer, das konntest du alles finden. Und dann hatten wir damals auch schon so Self-Hosting, so eine Hochzeitswebsite und so ein Kram.
Ja.
Ja, das war super erfolgreich. Und das war eben auch, bevor eben Google groß war und SEO groß war. Als du noch halt, wenn du irgendwas mit Autos, hast du auto.de eingegeben und dann hast du halt Autos gehabt und sowas mit Hochzeit auch. Als das alles sich dann geändert hat, dann ist das auch, war das nicht mehr so ein gutes Business. Da hat sich die ganze Landschaft da, hat sich das so schon gravierend verändert durch SEO und so. Ja.
Hast du das denn dann verkauft oder hast du das, hat sich einfach so, ist es so ausgelaufen?
Ja, wir haben das, also wir hatten dann so ein Konglomerat aus verschiedenen Internet-Services und Software-Services wir haben das auch so ein bisschen verfummelt, muss ich mal zugeben. Ne? Das ist ja super gelaufen für eine Zeit,
ja.
Aber ich sag mal so, wir hatten aber auch keine Ahnung, was wir gemacht haben.
Ja.
Ne? Also wir waren die Jungs vom Dorf und wie ich schon original sagte, ne, wir hatten also kein Mentorship oder so. Wir kannten halt keinen,
ja.
Der auch nur annähernd sowas gemacht hat.
Ja.
Ne? Also aus heutiger Sicht waren wir unglaublich naiv. Wir hatten wirklich gar keine Ahnung, was wir gemacht haben. Wir haben das aber selbst rausgefunden. Ne?
Ja.
Und von damals ein bisschen verfummelt. Wir hatten ein paar Investoren, die haben das dann am Ende komplett übernommen. Ob die das heute noch betreiben, weiß ich gar nicht. Wir haben da ein bisschen Geld mitgemacht und sind dann da raus.
Ja.
Ich bin auch dann in die Staaten gezogen.
Genau, lass uns mal darüber sprechen, weil das ist ja auch irgendwie eine interessante Geschichte. Die meisten denken ja lange drüber nach, wie komme ich denn da hin und wie kann ich denn irgendwie ein Visum bekommen? Und du hast mir erzählt, du bist ja einfach hergekommen. Erzähl nochmal genau die Geschichte, wie das gekommen ist, weil das einfach sehr beeindruckend ist auch.
Also meine Schwester hat hier in San Francisco studiert. Und so bin ich erstmal rübergekommen, einfach zu besuchen. Ich dachte, pass auf, komm rüber, mach mal einen Roadtrip, fahr ein bisschen hoch und runter die Küste und so. Ich sage, ja klar, warum nicht? Komm ich mal rüber für eine Woche oder zwei. Und habe ich das gemacht. Und dann ist mir das erste Mal aufgefallen so. Also für mich war vorher Kalifornien so eine Fiktion. Das ist was du im Fernsehen dir anschaust. Aber das existiert so in der Realität. Kann ja gar nicht existieren. Kann ja gar nicht. Ne? Aber dann kommst du halt hier an und dann stellst du ruckzuck fest. Nee, warte mal. Das ist einfach so. Wenn die hier eine Fernsehserie drehen, dann machen die nichts Spezielles. Die hauen sich eine Kamera auf die Schulter und fangen hier an. Das sieht einfach hier so aus. Ja. Ne? Das ist einfach so. Die Menschen sind hier so, das Wetter ist hier so. Und dann wurde mir halt so klar, ja gut, klar, da kannst du, also, das ist auch schwer mit zu konkurrieren dann. Ne?
Ja.
Wenn du da aus Norddeutschland kommst, ne? Vom Flachland irgendwo da. Und dann hat es auch die Attitude der Leute.
Ja.
Ne? Also in Deutschland bist du ja gewohnt, dass dir erstmal jeder Nein sagt.
Ja.
Kannst du nicht, geht nicht, unmöglich. Ne? Und hier, also jeden, den ich getroffen habe, die hatten so eine Yes-Attitude. Ne? Die waren auch, also viele sagen ja, die Kalifornier sind oberflächlich, aber es ist so, das trifft's nicht ganz. Ne? Also die sind, jeder ist halt begeistert, dich zu treffen und von dir zu hören, was deine Geschichte ist und was so deine Träume sind, was du machen willst. Und ihr sagt dir niemals jemand Nein.
Mhm.
Ne? Und jeder sagt so, pass auf, sagte, was immer du dem erzählst, die werden dir sagen, pass auf, ich kenne wen, der macht sowas Ähnliches, der kann dir bestimmt helfen, macht dir eine Connection. Also das ist so eine Großzügigkeit hier. Und das spielt keine Rolle, ob das jemand in der Schlange im Supermarkt vor dir ist oder auf einem Barbecue oder so. Da ist so eine Default-Großzügigkeit hier. Und das hat mich dann schon infiziert, weil ich so als Macher, ja, wenn du dir das vorstellst, wenn du vorher aus einer Welt kommst, wo dir jeder Nein sagt. Und hier ist eine Welt, wo jeder Ja sagt. Die Möglichkeiten, dann wird dir halt so klar, dann habe ich so angefangen, eins und eins zusammenzubringen im Kopf. Und dann ist ja klar, deswegen haben die hier Silicon Valley, deswegen haben die hier Hollywood. Ne? Das ist also so ein paar Faktoren kommen ja einfach zusammen. Ne? Und das ist halt dann dieser Multiplikator, den du einfach in Wunsdorf in Niedersachsen nicht hast.
Ja. Ja.
Kannst du machen, was du willst. Ne? Also dann baust du jetzt nicht das nächste Silicon Valley. Ne?
Ja.
Dann war klar, dass ich aus San Francisco ziehen musste. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann habe ich mir nochmal so ein Jahr angetan. Das war auch dann damals 2008, 2009, Finanzkrise, Unternehmer zu seiner Finanzkrise, also ich auch so ein paar Lektionen wie richtig hart gelernt da. Und dann bin ich den Sommer danach nochmal hin, dachte ich, pass auf, wenn ich das wirklich mache, muss ich aber sichern, dass das nicht so ein Gehirngespinst ist, das ich hier habe. Ne? Also komm, fliege ich nochmal rüber zu meiner Schwester, schaue mir das nochmal an und dann machen wir eine finale Entscheidung. Und habe ich dann gemacht und dann war es, ja, das ist genauso wie beim letzten Mal.
Ja.
Und dann bin ich zurück und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, wie ich das denn so mache. Ne? Also ich war jetzt nicht irgendwie finanziell unabhängig oder so. Ne? Und einfach mal so nach Kalifornien zu ziehen, nicht ganz günstig, nicht ganz einfach, außer dann mit dem Visum nicht so ganz klar, wie du das machst. Dann auch brauchst du eine Arbeitserlaubnis, selbst wenn du ein Visum hättest, brauchst du eine Arbeitserlaubnis, um zu arbeiten und so. Und auch einen Job zu finden. Aber wie gesagt, ich hatte mir den Kopf, das zu machen. Und dann habe ich ein bisschen rumgeschaut. Im Inland weiß ich noch, wegen Visum und so. Und es war dann schon klar, dass es nicht so ganz einfach wurde. Und dann weiß ich noch, habe ich angerufen, habe ich so eine amerikanische, so eine Kanzlei für Visen für die USA irgendwie angerufen. Und die haben mir da ganz klipp und klar erzählt, dass das also nicht funktionieren würde.
Ja.
Dass der einzige Weg hier wäre, dass ich für eine entweder deutsche oder amerikanische Firma in Deutschland arbeite und mich dann internally versetzen lasse. Und dann sitze ich kurz hin und überlegst, ja gut, das ist ja hier es dauert ja Jahre, um dich in eine Position zu versetzen, dass das funktioniert. Und ich war schon im Prozess, ich hatte schon meine Miete gekündigt und meinen ganzen Kram verkauft. Also, ich glaube, ich hatte sogar das Ticket schon. Ne? Das war im Rollen hier. Ne? Ich war nicht willig, den Plan zu ändern. Und da weiß ich noch, also 2 Wochen bevor mein Flug war, habe ich irgendein Internet gelesen, dass du halt ein verlängertes, also das normale Visum, kannst du halt 3 Monate bleiben. Und du kannst aber ein verlängertes Visum beantragen bei der Botschaft oder im Konsulat für 6 Monate. Und das kannst du auch nochmal 6 Monate verlängern. Und ja, habe ich zur amerikanischen Botschaft der Webseite gegangen, ich bin da angemeldet, haben die mir einen Termin gegeben, ich glaube 3 Tage bevor mein Abflug war, bin ich da so hin und dann musste ich meinen Reisepass da, also ich sage, ich hoffe, ich kriege diesen Reisepass wieder, bevor mein Flug ist.
Ja.
Aber ja, einen Tag bevor mein Flug wegging, hat UPS meinen Reisepass wiedergebracht mit dem Visum und dann, ja, dann habe ich halt die ersten 12 Monate so in den USA verbracht und das war halt dann also definitiv genug Zeit, um sich ein Netzwerk aufzubauen und dann auch einen Plan zu erarbeiten. Und ich glaube, und das hätte ich dir auch in einem Pre-Briefing erzählt, ich hatte dann eine Bekannte, die war so ganz begeistert, dass ich in die USA fliege, sagte, das ist eine genau richtige Entscheidung, da geht's nach vorne, gerade als Unternehmer, machst du genau richtig. Und sagte, die wichtigsten Ratschläge, die ich geben kann, ist, sagt, in den USA hast du halt die ultimative Kapitalismus, den wir haben auf der Erde, in der Welt. Und so, in den USA kannst du mit Geld alles kaufen. Und vergiss das nie. Und das war damals halt ein bisschen abstrakt gewirkt. Aber so im Nachhinein ist es immer wieder, bin ich in die Situation gekommen, wo ich dachte, mit Geld können wir alles kaufen.
Ja.
Also. und es ist halt auch so, ja, lustig ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn du auch mit Donald Trump anguckst, dann kannst du ja auch schon, ja, mit Geld kannst du ja alles kaufen.
Auch
eine Präsidentenwahl.
Ja,
ne?
Und dann konntest du wahrscheinlich über deine ganze Historie mit der Musik und mit den Special Skills, konntest du dann halt über auf so eine besondere Green Card dann direkt kommen?
Ja, genau. Ich hatte dann, ich habe bei so einem bei so einer deutschen Bierrunde hier in San Francisco auf der Rückfahrt mir ein Taxi geteilt mit jemandem, einem anderen Deutschen. Und der hat mir dann eine Empfehlung gegeben für einen Rechtsanwalt, für einen Immigration-Rechtsanwalt, habe ich da angerufen. Es war nicht günstig, aber wie gesagt, ne, der Ratschlag war, pass auf, in den USA kannst du mit Geld alles kaufen. Ich, okay, dann los geht's.
Ja.
Ne? Das hat auch sehr schnell funktioniert. Ich sag mal so, ich glaube, der große Unterschied ist, wenn du aus Deutschland kommst, ne, im Speziellen. In Deutschland ist alles wirklich im Detail geregelt.
Ja.
Ne? Das ist so die Kultur, das Gesetz, das ist alles.
Sehr,
Und in den USA ist das. Es ist sehr vage.
Ja.
Ne? Und insofern war es dann nicht so schwer. Also als Deutscher hätte ich halt von mir selbst gesagt, kannst du unmöglich den Case machen. Ne? Wenn du das wie die Deutschen bearbeiten, hier so einen Antrag, hast du hier keine Chance.
Ja.
Aber die beantragen das nicht wie Deutsche. Ne? Also zum Beispiel, du konntest, das stand da nicht, aber stand auch nicht, dass du es nicht machen kannst. Du kannst dein Field of Endeavor, also wo du der Spezialist bist, konntest du selber definieren.
Ja.
Ne? Und das gibt dir dann schon jede Menge Freiraum, deinen Case zu machen.
Ja.
Ne?
Aber trotzdem sehr beeindruckend, auch den Mut zu haben, einfach zu sagen, weißt du was, ich gehe da jetzt hin und dann dauert es halt ein bisschen, aber ich werde es schon irgendwie herausfinden. Und das hat ja dann auch geklappt, muss man ja sagen. Gehen wir mal weiter. Also du bist ja dann hier angekommen, du hast ja schon gesagt, dein ganzer Musikhintergrund und Burning Man ist ja so eine Sache, die dich sehr begeistert. Und wie bist du auf aufmerksam geworden? Weil damals, also das ist natürlich auch schon sehr alt, also ich habe meinen Kollegen, der ist ja schon seit über 30 Jahren wohl, oder sind es schon, also auf jeden Fall sehr, sehr lange. Und wie bist du darauf aufmerksam geworden? War das schon sowas, wo du auch aus Deutschland mal gesehen hast, irgendwie, da war schon mal jemand, das ist irgendwie sowas Besonderes, das ist genau meine Musik, da will ich auch hin. Also wie kam das zustande?
Ja, also wie immer unglaubliche Naivität. Ich hatte in der Tat in Deutschland in den frühen 2000ern oder so meine Dokumentation gesehen über Burning Man.
Ja.
Aber das halt so im Kopf verbucht, als so irgendwo far away crazy place.
Ja. Ist ja also auch
ich weiß,
away,
was ich
ne?
Gedacht, aber
genau, auch crazy ist auch place.
Aber ich hatte das Video geeignet, wo das genau jetzt war. Ich weiß aber, dass ich gesagt habe, hört sich ja irgendwie schon cool an, ne?
Ja.
Ist mir jetzt nicht ganz klar, warum die da hingehen, aber dass die das machen, das ist ja genau meine, ne, die sind ja genau wie ich. Hab mich das, hat das schon so eine, mich beledigt gefühlt. Aber wie gesagt, mich so viel, mich nie beschäftigt, mir nie überlegt, wirklich auch hinzugehen, weil das eben so weit weg schien.
Ja.
Aber gut, fast forward, ich schlag dann San Francisco auf und es stellt sich heraus, dass das das Mecca des Burning Man ist. Ne? Also, dass das eben dort gegründet wurde, dass also die Hardcore-Szene da auch in der Bay Area ist und dass eben Burning Man halt 6 Autostunden von da ist einmal im Jahr.
Mhm.
Und dann hat es halt so Klick gemacht. Ne? Und dann wurde, wie gesagt, das war wieder einer der Momente, wo halt so viele Sachen zusammenkamen. Ich sage, ah, ja gut, das macht jetzt auch alles halt Sinn hier mit den Hippies und mit den Kreativen hier und mit dieser Großzügigkeit und dieser, auch diese Bekloppte der Leute. Sagen wir es mal auf, wir gehen jetzt alle zusammen campen in der Wüste. Und ich weiß noch nicht genau, warum das Sinn macht, aber das finden wir dann schnell raus, wenn wir da sind.
Mhm. Ne?
Und diese Attitude, einfach Ja zu sagen und das, ne, zu umarmen, zu sagen, pass auf, klar, klappt die Idee, bin ich dabei.
Ja. Ne?
Dass die Konzentration eben zu diesen Ökosystemen führt, wie Silicon Valley oder auch Hollywood, aber dann auch wie sowas wie Burning Man. Ne? Und wie das alles Hand in Hand eben geht.
Ja.
Und es ist auch so ganz lustig, auch das erste, wie ich dahin bin, weißt du, alles, was ich wusste, war, es ist in der Wüste und wir gehen da campen. Und that's it.
Ja.
Mehr wusste ich nicht. Und wir sind dann hin mit 3 Freunden, uns halt ein Minivan gemietet. Und hätte mein Kumpel mir nicht erzählt, dass wir selber unser Essen mitbringen würden, wäre ich da aufgeschlagen ohne Essen und gar nichts und Wasser und so. Ne? Aber es stellt sich heraus, dass du dort nichts kaufen kannst und dir auch da nichts vorbereitet wird. Du musst dein eigenes Essen mitbringen, dein eigenes Wasser und musst deinen ganzen Müll auch wieder zurückbringen. Und dann haben wir eben den Minivan gefüllt. Das ist auch so schon, wenn du eine Woche rausfahren willst in die Wüste, also auch die Menge an Wasser, die du brauchst, da ist so ein Minivan mit 4 Leuten, also dann voll bis zur Unterkante.
Ja.
Also da hatten wir die Gallonen mit dem Wasser, hatten wir im Fußraum und auf den aufgestapelt bis zur Decke.
Ja.
Und so sind wir dann da aufgerollt. Und da weiß ich noch, wir sind da, glaube ich, am Montagmorgen oder so angekommen, 6, ist gerade die Sonne aufgegangen, sind wir da aufgefahren. Und dann, ja, Zelt aufgebaut, so, ne, okay, so Camping halt, ne, cool. Mir nichts mehr gedacht, dann habe ich dann so, sind dann fertig, und dann habe ich gesagt, mach ich so einen Spaziergang, schau mich mal hier um. Und dann hat es mich also natürlich, jeden, der mal Videos gesehen hat von Burning, mich komplett von Socken gehauen. Ne, weil ich mit all dem gar nicht gerechnet hatte, ne. Also, musst du dir vorstellen, ich laufe da die Straße runter und, da sind halt so Windhosen auf, like, Wüstenstaub am Horizont. Und da kommt so aus dem Staub heraus, hast du so ein versunkenes Piratenschiff in der Wüste mit so einem Pier. Und der Predator surft unter dem Pier auf so einem elektrischen Surfboard rum. Ne? Und dann also auch die wildesten Outfits da. Und ich sage, was ist denn hier los? Ne? Ja, und davon habe ich mich bis heute nicht erholt. Also das hat mich dann, das war so eine Bestätigung auch, ne, dass ich meinen Tribe gefunden habe.
Mhm.
Ne? Dass das zu Hause ist. Ja, das hat mein ganzes Leben verändert.
Ja, ich meine, man hat immer das Gefühl, jeder, der da einmal hingeht, der bleibt da, ne? Also der geht jedes, also ich kenne eigentlich niemanden, der da hingegangen ist und hat gesagt, boah, nee, das ist nix für mich. Also es ist ja schon so was ganz, ganz Besonderes. Aber was ich mich auch frage, weil es halt so viele Leute gibt, die das erste Mal hingehen und dann auch immer wieder hingehen, hat sich stark verändert in den letzten, sagen wir mal, gerade in den letzten 10 Jahren, hab ich so ein bisschen das Gefühl, das ist fast so eine Art Kommerzialisierung. Also auch wenn man da nichts kaufen kann und wenn es irgendwie immer noch die gleichen Ideen sozusagen sind, aber man hat so das Gefühl, jeder geht jetzt hin. Und dann ist, wenn jeder hingeht, ist es irgendwann vielleicht nicht mehr so cool. Oder hast du das Gefühl, es ist egal, weil da ist so viel Platz, es kann auch noch größer werden, deswegen ist es auch nicht so schlimm.
Also in den 10 Jahren, die ich dahin bin, kann ich jetzt an nichts Fundamentales erinnern, was sich irgendwie verändert hat.
Ja.
Auch so, ja, es gibt halt so Leute, die sagen, pass auf, wir wollen irgendwie alles zurück zum Original und kleiner und less commerce. Aber unsere Attitude, ich habe ein Burning Man Camp gegründet mit ein paar Freunden vor vielen Jahren. Und bei uns war das eines der Prinzipien, dass wir jede Menge Leute, neue Leute bringen wollten jedes Jahr. Ne? Also wir wollten dieses wir wollen das exportieren.
Ja.
Absichtlich.
Ja.
Na? Wir haben da ja jede Menge Arbeit reingesteckt, um das zu exportieren. Und Leute von aller Welt. Also ich habe Freunde aus Deutschland und wir haben Leute aus Indien und überall aus der Welt. Haben wir Leute mitgebracht dieses Jahr. Also die Ratio, unser Camp ist halt jedes Jahr sind so, wir haben so 70 Camper und die Hälfte sind neue Leute, die wir bringen.
Ja.
Von überall her. Weil wir das exportieren wollen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also eins der großen Dinge für mich mit Burning Man war halt, dass ich plötzlich feststellte, dass ich nicht alleine war in der Welt. Ne? Also das, was mich besonders macht, wo ich vorher mal das Gefühl hatte, das macht mich alleine, ne? Dass es tausende andere wie mich und noch verrückter gibt.
Ja.
Oder sagen wir nicht verrückter, aber die das halt noch mehr zulassen. Ne? Das, was sie selber sind und nach außen bringen können. Und das fand ich sehr inspirierend. Ne? Und das wollte ich und wir alle halt, ne? Die wir hingehen dort. Wir wollen das so vielen Menschen in der Welt bringen wie möglich.
Ja, ja. Ja, ich bin da total von begeistert, was für wie viel Energie da jeder reinschickt, der da hingeht. Ne? Also diese ganzen Vorbereitungen ja auch und also die ganze Craft. Ich bin ja selber nun auch Woodworker als größtes meiner Hobbys und kann mich da halt auch für begeistern, dass die Leute wirklich das ganze Jahr nur daran arbeiten, irgendeine neue Figur, Skulptur, Gebäude, sonst was zu bauen, das dann auch zu dokumentieren und ich gucke mir dann die ganzen Sachen an. Also das finde ich schon sehr beeindruckend, was da so passiert jedes Jahr.
Ja. Es ist halt auch sehr multidimensional. Ne? Also was ich dir jetzt beschreibe, ist eine Dimension davon. Ne? Der ganze Prozess da eben auch Kunst zu schaffen,
ja.
Ist eben noch dann, das ist dann die nächste Dimension hier, über die wir sprechen können. Ne? Das ja. Ist halt ein, wenn du erstmal hingebissen, dann stellst du dann fest, pass auf, das ist also schon ein Platz für große Ideen.
Ja.
Ne? Und was für Ideen habe ich denn hier? Oder machen wir es eben sogar mehr spezifisch. Als ich das erste Mal hin bin, habe ich so gesagt, okay, das ist also eine riesen Opportunität hier, dich auszulassen kreativ. Und dann schaust du dich halt um und sagst, pass auf, wovon hätte ich denn gerne mehr hier? Und dann im nächsten Jahr, dann machst du das halt.
Ja, geil. Ja.
Und es ist halt so, ich bin halt jemand, der halt kommerziell im Beruf eben Produkte baut.
Ja.
Und es ist halt so ganz befreiend, in diesem Burning Man Umweltprodukte zu bauen, weil du eben, es gibt ja keine Business Goals.
Ja.
Normal halt im Business Produkte bauen, geht es halt um Reichweite, ne, deine Margen und all der ganze Kram. Und das eben hast du alles nicht. In Burning Man baust du es ja nur für dich selbst.
Ja.
Ne, das muss ja keinem anderen gefallen.
Ja.
Im Prinzip kannst du sogar entscheiden, das muss nicht mehr dir gefallen. Das machst du einfach nur. Das kannst du dir selber hassen.
Ja.
Ne? Also davon bist du völlig befreit von diesem Zwang. Ne?
Ja.
Und das habe ich immer sehr als sehr befreiend empfunden und auch sehr erholsam. Weil ich bin nicht der keine Typ, der sich irgendwo in der Sonne sitzen kann und da jetzt in Urlaub verbringt und nichts macht.
Ja.
Kann ich nicht.
Ja.
Ne? Das hat mich in Wahnsinn, nichts zu machen. Ich bin immer irgendwas am Machen hier. Ne?
Ja.
Immer irgendwas am Lernen, immer irgendwas am Rausfinden, am Recherchieren. Meine Frau treibt das wahnsinnig, ne? Dass ich das nicht hinsetzen kann und mal nichts machen kann. Und insofern war Burning Man immer eine super Erholung.
Ja.
Ne? Weil ich halt, weil ich schon eine Pause brauchte von meinem Job. Aber ich eben keine Pause machen konnte von dem Schaffen.
Ja.
Und Burning Man hat dann halt da andere Constraints und andere Freiheiten. Und dann empfand ich das halt sehr erholsam.
Ja, ja, ja. Wenn man dann in deinem Lebenslauf weitergeht, du hast ja da für verschiedene Firmen auch gearbeitet, hier im Valley. Und dann bist du zu Facebook gekommen. Und wenn ich mir deine deine Karriere so angucke, ist das irgendwie, das passt für mich irgendwie nicht so. Also no offense. Aber es ist so, ja. Du hast so Sachen geschaffen und kreiert und irgendwie so unternehmerische Projekte gemacht und also nichts gegen Facebook. Das ist ein großartiges Unternehmen und so, aber es ist so, also wie kam der Switch, dass du gesagt hast, da möchte ich jetzt arbeiten?
Ja, gute Frage. Das waren so ein paar Faktoren. Ich glaube, der Hauptfaktor war, dass ich einfach das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr zumindest im Berufsleben nichts mehr gelernt hatte, habe. Also ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich da irgendwie noch Fortschritte mache. So halt, ne, Magnitudes of Order. Also,
ja.
Ne? Ich hatte mich da so ein bisschen festgefahren. Aber so, wenn du in diesem mit Startups oder mittelgroßen Unternehmen da gibt es halt Grenzen, was du lernen kannst und wie gut du werden kannst und wie gute Leute sind. Und da wollte ich eben ausbrechen. Mhm. Ne? Und ich hatte halt jede Menge Freunde, die in der Vergangenheit, aber auch zu der Zeit bei Facebook gearbeitet haben. Facebook, die Produkte, muss ich auch ehrlich sagen, haben also einen riesigen positiven Einfluss in meinem Leben gehabt. Ne? Also ich bin ja als ich nach San Francisco gezogen bin, war meine Schwester nicht mehr da. Und ich kannte da keinen.
Ja. Ne?
Und Facebook war ein riesen super Tool, um sich zu connecten, ja, und auch in Kontakt zu bleiben mit Leuten, die du nur einmal auf einer Party getroffen hast. Ne? Und da habe ich mir über die Jahre so ein riesen Netzwerk aufgebaut. Und insofern hat das auf mein Leben einen riesen positiven Einfluss gehabt. Und als ich mich umgeschaut habe, die anderen großen Firmen, ob das jetzt Google oder Apple ist, Facebook war halt klar, stand da eben raus. Ne? Ja. Und ich hatte hier eine Menge Freunde da. Und das schien ein Platz, wo man jede Menge lernen konnte.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also es sind halt so, also ist es auch jetzt die heute Perspektive und nicht die vor 3 oder 4 Jahren, wo man vielleicht auch noch ein bisschen anders über das Unternehmen auch gedacht hat. Was ich mich halt immer so frage, gerade auf der Produktseite, dass man da ja in dieses Interviewverfahren kommt, man weiß eigentlich gar nicht, woran man arbeitet, sondern man wird ja da einfach so eingestellt und du wirst irgendwie hier Produktmanager und dann gibt es so ein Bootcamp und dann wirst du schon herausfinden, was du dann machst. Und das finde ich immer so brave irgendwie auch, dass die Leute das dann machen und dann sage ich hier zu Facebook, wer Produktmanager. Ich habe zwar keine Ahnung, woran ich da arbeiten werde, aber wird schon passen. Ne? Das ist so eine sehr besondere Perspektive, ja, jemanden einzustellen, dass man so ein bisschen davon ausgeht, ja, ein Produktmanager, der ist halt ein Produktmanager, der kann das schon, wenn wir denen so ein Thema geben.
Ja, das war schon ein bisschen komisch, aber das ist halt auch so, wenn du Unternehmer bist, dann bist du halt, ne, ja, weißt ja selber nie, was morgen kommt. Ne? Von da war das auch nicht so schwierig, aber es war schon ein bisschen komisch, weil du normalerweise halt schon so das Modell hast und kommst, okay, ich bewerbe mich irgendwo, dann kriege ich den Job und dann weiß ich, was ich da mache. Aber bei Facebook ist es so, ja, nee, das findest du hinterher raus. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, du hast ja auch, du entscheidest ja am Ende, woran du arbeitest. Ne?
Ja.
Und die Firma ist halt groß genug, dass es da so eine riesen Bandbreite von Opportunities gibt. Von daher ist das praktisch nicht ein Problem. Und sag mal, muss ich dazu sagen, ich kenne also mindestens eine Person, die da nichts gefunden hat, was da gepasst hat. Und da hat er gekündigt nach 6 Monaten. Ne? Und das ist auch okay.
Ja.
Das ist nicht das Ende der Welt.
Was ist für dich so der größte Erfolg, bei Facebook gearbeitet zu haben? Also was für ein Produkt hat dich am meisten begeistert? Oder hast du irgendwie Milliarden von Menschen berührt oder so? Also es gibt ja so, also das ist ja einer der größten Reize, dass man, wenn man was bei Facebook baut, dann kann man halt Milliarden von Menschen erreichen. Deswegen arbeite ich auch bei LinkedIn, weil es sind zwar noch nicht Milliarden, aber hunderte von Millionen von Menschen, die ihren Leben ich halt irgendwie beeinflussen kann.
Ja, gute Frage. Ich glaube, ich kann jetzt nicht so ein einziges Ding rauspicken. Aber worauf du anspielst, ne? Dass du halt so Dinge baust, die halt von 1 Billion Menschen benutzt werden. Das war so im Alltag dort, das war nicht das, was dich motiviert hat.
Mhm.
Ne? Die Motivation dort war immer auch, wie das den Einzelnen impactet. Ne? Also, oder vom Nutzen ist. Und insofern waren die, wenn wir selber raus sind, User Research gemacht haben, oder auch im Office User Research, das waren so die Sachen, die dich motiviert haben. Ne? Also wie sagt man im Englischen, wir connected haben, aber wie du die Leute die Möglichkeit gegeben hast, sich zu connecten, ne? Wie du halt Eltern mit ihren Kindern connected hast über lange Distanzen. Ne? Ich bin ja selber auch so ein Expert. Ne? Ich habe ja selber Familie weit weg.
Ja.
Und das war es dann so, also diese individuellen Geschichten. Das hat zumindest mich, aber ich glaube auch meine Kollegen dort, mehr berührt als da irgendwo in einem Excel-Spreadsheet, dass da halt ein B hinter der Zahl war. Das ist sehr abstrakt. Ne?
Ja.
Also ja, emotional haben wir uns da wirklich nie mit connected, wirklich.
Ja, verstehe ich absolut. Und dann hat sich aber das wieder gejuckt, zu sagen, okay, jetzt habe ich hier verschiedene Startups, ich habe das Großunternehmen kennengelernt, ich habe irgendwie ja doch das unternehmerische Gen in mir, ich will was Neues schaffen und du hast was Neues gegründet. Vielleicht sprechen wir da noch mal kurz drüber. Also wenn ich darüber jetzt recherchiere, so viel gibt es ja noch nicht an Informationen, aber Flux AI, vielleicht ich kann mal so sagen, wie ich das so verstehe, nach dem, was ich gelesen habe online, aber ist das so ein bisschen so wie Figma, Also Figma, für die, die das nicht kennen, das ist so ein Design-Tool, wo halt irgendwie mehrere Leute gleichzeitig super einfach Sachen, Prototypen bauen kann, halt Websites design. Und aber ist das sozusagen Figma nur für Hardware? Kann man das so beschreiben? Aber erklär vielleicht mal, was ihr da genau macht.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Analogie. Ne? Also entweder Figma für Hardware oder so GitHub, Figma für Hardware. Die Idee hier ist gewesen, wir haben halt, also ich und meine Mitgründer, in unseren Karrieren haben wir also Software und Hardware gebaut. Und zusammen haben wir halt, wir haben uns über Burning Man kennengelernt und da über Jahre jede Menge Hardware gebaut, also Electronics-Hardware für Kunstprojekte und so. Und was uns aufgefallen ist, ist halt, am Anfang fängst du halt selber an, was zu bauen in der Garage und dann hast du einen Kumpel dabei oder zwei Freunde dabei. Aber bei uns ging das halt zu einer Dimension, wo halt dann 20, 30, 40 Leute dabei waren. Und da war so ein Breaking Point, wo du halt nur mit Google Spreadsheets oder Paper Napkins kamst du halt nicht weiter. Wir brauchten irgendwie was Professionelleres, um es zu organisieren, um zu planen, um so über Schaltkreise zusammenzuarbeiten und herauszufinden, wie wir das machen. Und dann dachte ich so, ganz naiv wieder, ist ja kein Problem, gibt es eine ganze Industrie, die bauen Hardware, die müssen ja Software haben. Dann gucken wir da, was für Software die benutzen. Dann benutzen wir dieselbe Software.
Ja.
Und da stellt sich halt raus, dass es eben, ja, dass diese Industrie, die Hardware baut, die benutzen halt Tools, die sind erfunden worden in den 60ern, 70ern.
Ja.
Und die Prozesse darum sind eben auch gebaut worden in der Zeit. Und da hat sich eben nicht so viel verändert.
Ja.
Und dass das im Prinzip auch der Grund ist, warum es so teuer ist und so riskant, Hardware zu bauen.
Ja.
Ja. Weil du halt jede Menge Leute brauchst, weil eben die Automatisierung nicht so weit fortgeschritten ist. Ja. Zumindest im Vergleich zu zum Beispiel Software Development.
Ja.
Ja. Und ja, das hat mich so aufgeregt, da konnte ich nicht drüber wegkommen. Und als ich dann von Burning Man zurückkam das Jahr, hatte ich bei Facebook vorher schon gekündigt, dann hat er nichts zu tun. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, ich habe nichts zu tun jetzt, dann setze ich mich mal hin und recherchiere das mal.
Ja.
Spreche mal mit ein paar Leuten, die ich kenne, professionell, die da arbeiten im Umfeld. Und schon mal gucken, zuerst habe ich gedacht, der Markt ist wahrscheinlich zu klein. Deswegen gibt es da keine besseren Lösungen.
Ja.
Aber der Markt ist riesig. Und jeder nämlich gesprochen. Also ich habe dann sogar über einen Freund, der ist ein Hardware-Ingenieur bei Apple, der arbeitet am iPhone-Motherboard. Ja. Also der Hauptplatine drin. Und er sagte, ja, nee, also die Software, die du im öffentlichen Markt kriegen kannst, ist schon nicht so gut, um das mal freundlich zu sagen. Und sagte, was wir hier intern benutzen, ist noch viel schlimmer.
Ja.
Und das war so der Punkt, wo ich dachte, ah, okay, also hier müssen wir es machen. Und ja, habe ich dann angefangen, mit mehr Freunden zu sprechen. Und dann sagte der Erste, sagte so, du bist ja richtig da irgendwie, ne, in Rage mit dem ganzen Ding. da will ich doch der erste Investor sein.
Ja.
Wir waren ja gerade auf dem Weg zum Kaffee. Und dann haben wir gesagt, Investor, das wurde dann so von einer Sekunde an seriös. Ist dann echt geworden, ne, von so einem Topic, das mich nur interessiert hat, ist das dann real geworden.
Ja.
Und ja, von da an was dann auf. Dann haben wir halt wir hatten ja kein Produkt, es war ja nur ich und ein riesiges Google Doc, ne, mit Research, das ich gemacht hatte. Und dann haben wir eine Pre-Seed-Runde gegründet. Meine Mitgründer haben ihre Jobs gekündigt. Und fast forward, ein Jahr später haben wir das Private Beta gelauncht im September. Läuft richtig super und das Team ist jetzt auf 8 Leute.
Mhm.
Ne? Und living the dream. Ne?
Ja,
So und Valley Startup.
Ja, Wahnsinn. Und das vor allen Dingen noch jetzt in diesem Jahr, was ja nun ganz besonders ist, gerade wenn man über Hardware auch nachdenkt, wo man ja dann noch irgendwie, also ich habe Freunde, die arbeiten bei Apple, die müssen halt ins Büro, ne, weil einfach viele Sachen schwierig halt für die dann von Remote zu lösen sind. Wer sind denn nachher so die Kunden? Also ist das dann Apple theoretisch oder also alle, die irgendwie am Ende des Tages Hardware bauen oder ist es eher für Startups, die jetzt bei Kickstarter ihr Produkt bauen und wollen damit effektiver werden?
Ja, beides. Ich nehme mal so, um bei Apple reinzukommen, das ist ein sehr langer Weg.
Ja.
Also die Feature-Densität, die du brauchst dafür und auch die Qualität im Produkt, das ist halt ein sehr langer Marsch. Ja. Das ist halt für ein Startup schwierig. Ne? Von daher ist unsere Strategie schon halt so bottom-up, ne? Durch eben den individuellen Maker, ne, der zu Hause irgendwo ein Kickstarter-Projekt bauen will, zu dem kleinen Startup, zu dem mittelgroßen Startup und dann ultimativ zu den großen. Ne? Unsere Mission ist hier, im Prinzip jedem, egal wo er ist, ne, die Möglichkeit zu geben, Hardware zu bauen. Ne, wenn du dir überlegst, wenn du heute eine Website bauen willst, ist das eigentlich ganz einfach. Ja. Hast einen Laptop, kannst du eine Website bauen. Ne? Das war vor 30 Jahren nicht so.
Ja.
Ne? Das ist also ein Resultat, dass wir die Tools gebaut haben, dass das so einfach wird. Und das Ökosystem auch gebaut haben. Ne? Und im Hardware hinken wir da 30, 40 Jahre hinterher. Mhm. Und das wollen wir halt ändern. Ne? Wir wollen es also so einfach machen, dass du von der Idee, wenn du einen Laptop hast, wenn du eine Idee hast, kannst du von der Produktidee zu einem Produkt, dass du halt auf Amazon gelistet bist mit dem Produkt.
Also dann ist das eigentlich eher so wie Squarespace oder wie Jimdo oder Wix.com oder diese ganzen Website-Baukästen, die entstanden sind, wo die Leute es halt selber machen können, nur dass halt jetzt auch noch ein physisches Produkt dann irgendwie mit dazukommt.
Ja, vielleicht auf der Oberfläche, aber wie du das halt machst, ist, glaube ich, halt näher dran an sowas wie GitHub oder Figma.
Ja. Ne?
Also in Software, der Grund, warum wir so einfach und billig Software bauen können heute, ist halt, dass wir halt uns nicht mehr mit dem Plumbing rumschlagen müssen. Ne?
Ja.
Dass wir halt so Abstraktionsebenen gebaut haben, höher und höher und höher. Und diese Abstraktionsebenen, gerade wenn du auf GitHub denkst, das ist halt alles Open Source. Also wenn ich heute eine Encryption Library brauche, brauche ich die nicht von selbst. Gehe ich auf GitHub, da hast du eine Auswahl von Hunderten.
Ja, ne?
Am besten Pass brauchst du ein Authentication-System, machst du genauso. Und das fehlt uns eben im Electronics-Bereich. Ne? Also im Electronics-Bereich wird heute immer noch alles neu erfunden, jedes Mal.
Ja.
Diesen Informationsaustausch, diesen Open Hardware, wie gesagt, das ist halt da 20, 30 Jahre zurück, ne? Wenn du es vergleichst mit Software.
Ja.
Wir glauben, du brauchst halt bessere Tools und du brauchst halt Tools, die eben nativ kollaborativ sind.
Ja. Ja.
Ne? Und insofern, sag ich mal, mit dem ganzen Corona-Ding, ist halt Glück im Unglück. Ne? Also wenn es halt vor Corona eine gute Idee war, collaborative Software zu bauen für Hardware-Engineers, dann ist das jetzt sogar noch so eine bessere Idee.
Ja, ja, mhm. Klar, stimmt, ja.
Und dafür insofern, eben wie vorher in meiner Karriere auch, halt so richtige Skillset zur richtigen Zeit, ne? Auch ein, sagen wir, jetzt bin ich halt ein Jahr dabei, auch ein bisschen naiv gewesen über ein paar Annahmen, die wir gemacht haben, aber der Stein ist dann im Rollen und dann löst du diese Probleme.
Ja.
Und ich habe mein bester Freund, wenn ich mit ihm spreche und mich beklage über ein Problem, sagt er, pass auf, sagt er, kannst du dich noch erinnern an das Problem vor 6 Monaten? Das hast du doch auch gelöst. Also es ist halt mit dem Problem jetzt, in 2 Monaten sprichst du da auch nicht mehr drüber. Ne?
Ja.
Und ja, muss halt dickköpfig sein. Und immer dich weiter bewegen. Ne?
Ja,
aufgeben.
Und also letzte Frage zu dem Thema, aber ich finde, solche Startup-Sachen sind ja schon immer sehr weit in die Zukunft mit sehr viel Geld, was man erstmal bewegen muss, wenn man solche Projekte, wo du jetzt auch nicht direkt, sag mal, Umsatz hast, ist das jetzt schon so ein Ding, wo du sagst, okay, das ist jetzt jetzt kommt die Series A, da kommen jetzt 50 Millionen Euro rein und dann kommt die Series B und dann gibt es 150 Millionen Euro. Ist das so der Weg? Sind das so die Dimensionen, in denen wir uns da bewegen schon oder wo steht ihr da aktuell?
Ja, absolut, ja. Ja, wenn man das Seed-Runde gerät, ich will jetzt nicht so viel Details verraten, was der Zeitplan ist für eine Series A. Aber genau, das ist halt der Verlauf hier. Ne?
Mhm.
Muss ich auch sagen, dass Geld zu raisen ist auch nur Mittel zum Zweck. Das ist an sich in sich selber kein Milestone oder Erfolg. Ne? Der Erfolg ist am Ende das Problem zu lösen für User, für uns selber. Ne? Also ich sag mal so, ich bin da ganz was ist das deutsche Wort?
Nüchtern.
Egoistisch.
Okay.
Ich bin ja ganz egoistisch. Ich baue das für mich selbst.
Ja.
Und wenn wir fertig sind, dann möchte ich gerne zurück in meine Garage und das benutzen als User. Ne, dann ist der Mission accomplished.
Ja.
Das wird wahrscheinlich 10 Jahre oder so dauern, keine Ahnung.
Ja.
Aber das ist die Motivation hier. Ich möchte bessere Tools haben für mich selbst. Ich bin ein Schaffender, ich möchte bessere Tools haben, um Sachen zu schaffen.
Ja.
Ne, ich glaube, für mich selber auch, ich habe viel in Software gemacht über die vergangenen Jahre. Vielleicht ist es mir ein bisschen langweilig geworden, keine Ahnung. Aber ich habe eine neue Horizonte und in Hardware. Ich glaube, wir könnten so viel mehr machen, wenn es einfacher wäre und billiger wäre und weniger riskant wäre.
Ja.
Und dass eine ganze Welt zu erobern ist, wenn wir nur die richtigen Tools hätten.
Ja.
Und dann bauen wir eben die Tools jetzt. Ne?
Ja. Ich wollte dich eigentlich fragen, warum du nicht Musiker geworden bist, weil das ja mit deinem mit der Musik so angefangen hat. Aber wenn du mir das jetzt so erzählst, diese Story von ich will was lösen, was ein egoistisches Problem von mir selber ist. Ich finde, das ist eigentlich die beste Einstellung, die ein Produktmanager generell haben kann, dass er sein eigenes Problem löst, weil nur dann ist er auch wirklich richtig gut, wenn er das halt vorantreibt. Insofern brauchen wir wahrscheinlich über das Musiker-Dasein. Das kann man ja auch nebenher machen, gar nicht mehr so weiter sprechen. Aber vielen, vielen Dank für diese Wahnsinnsreise. Was für Erlebnisse. Vor allem, was ich so klasse finde, sind diese ganzen verschiedenen Facetten in deinem Leben, dass du mir da, dass du da mich halt hast teilnehmen lassen. Das ist echt großartig. Vielen Dank.
Ja, danke dir auch. Hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, dass das den Hörern, dass es vielleicht resoniert mit denen in ihrem eigenen Leben, ne? Und den eigenen Träumen, die sie haben fürs Leben. Sei naiv, sei hartnäckig und dann klappt das schon.
Cool. Matthias, vielen, vielen Dank und bis hoffentlich bald mal.
Ja, danke dir auch.
Bis dann, tschüss, ciao. Das war es mit der Folge mit Matthias Wagner. Mein Name ist übrigens Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Und diesen Podcast hier, das OMR Silicon Valley Update, gibt es alle 2 Wochen neu überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und wenn du bis hierhin zugehört hast, würde ich mich echt mega freuen, wenn du mir bei Apple eine Bewertung hinterlassen könntest. Falls du es machst, vielen, vielen Dank. Und zum Schluss, wie immer noch ein kurzes Dankeschön auch an mein Team, Audio und Produktion von Nit Rothe, Grafik und Design von Tamara Göbel und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.